Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Dominik, ich freue mich sehr, dass du da bist. Diesmal sitzen wir nicht gegenüber voneinander, sondern ich sitze im Hotel in Schladming und du sitzt in Wien. Nichtsdestotrotz der Hinweis auf den Disclaimer: Alles, was wir hier machen, nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln empfohlen und vor allem keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Aktien, Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Disclaimer findest du in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Dominik, diesmal auch von hier aus Prost, zwar ohne Bier, aber ich freue mich, dass du da bist.
Ja, servus, Prost, erst einmal. Und ja, ich sitze wirklich da, du nicht. Du hast mich ja zurückgelassen in Wien. Ich bin hier ganz allein und weine bitterlich. Aber ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen Urlaub und freue mich, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben und dass du dir die Zeit nimmst, da wieder eine neue Folge unseres Podcasts aufzunehmen gemeinsam. Und ja, wie schaut's aus mit dir? Wie ist das Wetter?
Wetter in Schladming heute sehr, sehr bescheiden am Tag der Aufnahme, aber morgen und übermorgen soll es wieder schön sein. Das heißt, zwei schöne Skitage stehen mir hier noch bevor. Und ja, dann geht es eh wieder zurück nach Wien und nächstes Mal sitzen wir wieder gegenüber voneinander, versprochen.
Sehr fein. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich durch, oder?
Ja, starten wir durch. Vielleicht ein kurzer Blick. Ich meine, wir bereiten ja nicht alles vor. Vieles hier ist spontan, aber wir werden also ein bisschen über Dollar und Gold, Dollar zu Gold aufwerten reden. Wir werden über die US-Schulden reden. Elon Musk, SEC, Twitter, TikTok, und ein bisschen den MSCI Emerging Markets, unter die Lupe nehmen, der unter Druck geraten ist. Da werden wir auch, ein bisschen schauen, warum das so ist. Dominik, in deiner WhatsApp-Gruppe finde ich ja immer wieder spannende News jeden Tag und du hast etwas gepostet. Ich glaube, gestern oder vorgestern war es, dass der Dollar zu Gold aufwerten soll, aber möglichst nicht zu den anderen Währungen, wenn ich es denn richtig verstanden habe. Und irgendwie stehst du auf dem Schlauch. Vielleicht kannst du mal mir da ein bisschen helfen, auf die Sprünge helfen.
Ja, es ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ich versuche es natürlich gerne. Es ist alles pure Theorie. Ob das in der Praxis dann wirklich so funktioniert, das weiß man überhaupt nicht. Das sind wirklich theoretische Spinnereien, die wir da besprochen haben. Ich werde es aber gerne noch einmal ausführen im Detail. Also im Prinzip geht es darum, dass der DXY, also der Dollar Basket, halt sehr, sehr hoch steht, ne? Und ein sehr hoher Dollar macht es halt für ausländische Käufer zunehmend schwerer, in Amerika produzierte Produkte zu kaufen. Also das ist eine ganz normale Forex-Sache, eine Währungssache. Wenn du eine starke Währung hast, dann ist es halt für Ausländer schwieriger, deine Produkte zu erwerben. Und jetzt haben wir ein Problem, und zwar, dass wir alle, sagen wir, spezielle Technologieaktien wirklich priced to perfection haben. Das heißt, also die Dinge sind halt wirklich so gepriced, dass da nichts schief gehen darf. Ich habe es letztes Mal mit diesem Kieselstein verglichen, der dir bei 400 in die Räder reinkommt oder auf die Windschutzscheibe knallt. Das tut halt weh. Und wenn jetzt da irgendwie der Absatzmarkt schwächelt oder wegbricht, weil die Waren zu teuer werden, die du kaufen musst, dann könnte es halt dann auch sehr schnell einmal für den Technologiesektor schwierig werden, wenn der Absatzmarkt nicht mehr passt. Und ich glaube, 60%, 59% der Umsätze vom Technologiemarkt der USA werden im Ausland erzielt. Das habe ich, glaube ich, auch in die Gruppe reingeschickt, den Chart. Und ja, also wie gesagt, das betrifft halt 60% auch der Einnahmen, die hier im Ausland erzielt werden. Und wie gesagt, wenn man da halt währungstechnisch ein Problem kriegt mit den Wechselkursen, dann wird das halt zunehmend schwieriger, dass ich mein Zeug auch verkaufen kann. Und deshalb ist ein schwacher Dollar sicher im Sinne von Donald Trump, denke ich. Also es ist halt so eine, immer so ein, wie soll man sagen, eine Zwickmühle, ne? Zu stark darf er nicht werden, zu schwach soll er nicht werden, aber es muss halt irgendwo ein gesundes Verhältnis sein. Und der steht einfach zu hoch. Also er steht zu hoch, ich glaube, ich seit 2008 nicht mehr, der US-Dollar. Müsste ich kurz nachschauen. Ich habe den DXY-Chart eh offen gehabt. Kann ich dir gleich sagen. Und zwar, ich glaube, 78 war einmal, genau, 2023 war eine Ausnahme und sonst war er das letzte Mal so hoch 2002 und 1986. Und das ist halt schon eine wahnsinnige Periode von einem Höchststand. Also wie gesagt, also wir haben 2023 eine kurze Ausnahme gehabt, da war der DXY noch mal ganz kurz höher, aber sonst das letzte Mal 2002 und 1986 und das ist halt schon, ja, würde ich sagen, erstaunlich hoch, wo er steht im Vergleich zu anderen Währungen. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man, oder das ist die Frage, ist in der Gruppe gestellt worden. Darian, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das hörst. Wie man den US-Dollar abwerten kann, ohne den Aktienmarkt auf Talfahrt zu schicken, ohne das zu shorten. Und das ist eine sehr berechtigte Frage, weil das natürlich Auswirkungen hat, wenn man da am Währungsmarkt interveniert. Und es ist wirklich eine Theorie, und zwar ist aufgekommen, dass man das mit den sogenannten Goldzertifikaten macht. Und das ist auch ein Prinzip, das die wenigsten kennen überhaupt. Das ist 1863 entstanden worden, beziehungsweise eingeführt worden, diese Goldzertifikate. Und in Wahrheit ist das nichts anderes als ein Buchungsinstrument heute noch. Also früher war es wirklich so, dass man gesagt hat, zwischen den Zentralbanken, es gibt ja mehrere Zentralbanken in den USA, ich glaube 11 oder so, und zwischen den Zentralbanken werden immer wieder Schulden ausgetauscht. Ne? Also die einen nehmen, dort gibt es mehr Handel, dann müssen die Zentralbanken da wieder was rüberschicken und dann früher war das mit Goldtransfers. Physischen Goldtransfers hat da stattgefunden. Da kommen auch die ganzen Wild-West-Geschichten mit den Postkutschen, mit den Goldladungen her. Und das hat man damals wirklich physisch transferiert, dieses Gold. Und das war halt sehr, sehr unhandlich, weil erstens, man konnte überfallen werden. Zweitens kostet der Transport Geld, Zeit und das ist halt alles aufwendig. Und das Gold ist schwer und ja. Dann hat man eben Goldzertifikate erfunden. Das war nichts anderes als ein Papierschein. Schaut eigentlich fast aus wie der US-Dollar. Nur auf der Rückseite waren die so orange. Ja. Und auf der Vorderseite haben sie so ein kleines Gold-Sticker-Emblem gehabt. Und diese Goldzertifikate waren quasi repräsentativ für die Goldreserven der USA auf buchhalterischer Ebene. Und mit denen hast du dann zur Zentralbank gehen können und das in Gold umtauschen können. Und diese waren gedeckelt, gelinkt auf, also die waren denominiert auf 42,22 US-Dollar pro Feinunze. Das heißt, da hat es einen fixen Preis gegeben für eine Feinunze Gold, nämlich 42,22 Dollar pro so einem Zertifikat. Und jetzt kann man eines machen, also in US Treasury sind diese Dinge hinterlegt, diese Zertifikate, diese Goldzertifikate, und die gehören eigentlich zum Bundesschatz dazu, also zum Goldschatz der USA. Und diese Zertifikate könnte man theoretisch, und wie gesagt, da geht's rein um einen buchhalterischen Trick, könnte man theoretisch jetzt anpassen auf einen anderen Goldpreis. Das heißt, du würdest von einem auf den anderen Tag die Goldreserven der USA anders bepreisen.
Okay.
Und da reden wir dann von, ich glaube, heute sind wir bei 12 Milliarden, eine Anhebung von 12 Milliarden auf 700 Milliarden, so ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man dann auf einmal mehr für sein Gold bekommt. Und wie gesagt, nochmal betont, das ist reine buchhalterische Sache, das hat nichts mit dem aktuellen Goldpreis zu tun und auch nichts mit dem Dollarpreis. Aber was das heißt, es würde primär keinen Einfluss auf den Weltmarkt haben, auf den Weltmarkt von US-Dollar oder Gold, aber über eine zweite Sekundärinstanz, nämlich was das, wenn man das machen würde, wenn man diese Goldzertifikate jetzt zum 2700 Dollar Unzenpreis Gold, wo wir gerade stehen, oder 2686, bewerten würde, dann würde das eigentlich ein Schuldeingeständnis sein, dass der US-Dollar an Kaufkraft verloren hat. Und das wiederum hätte dann schon wieder am realen Markt eine Auswirkung oder könnte eine haben in der Theorie. Und so über Sekundärmechanismen könnte das eben zu einem schwächeren Dollar führen. Und genau, das ist so die Theorie dahinter.
Super, ja, mega, mega spannend. Also ich bin wirklich gespannt, ob da irgendwas kommt. Der Dollar wird ja in dieser Podcast-Folge auch nochmal Thema sein. Deswegen, danke für die Erklärung. Jetzt ist mir das auch viel, viel klarer. Und schreiben wir mal auf unsere Liste. Es ist jetzt keine direkte Prediction von dir, aber vielleicht können wir ja mal sagen, wir haben das in der 10. Podcast-Folge besprochen. Sicherlich ein spannendes Thema, ja, absolut.
Ja, also das geht ja auch noch viel weiter mit Gold als Reservewährung, Gold als ein goldgedeckter Dollar zum Beispiel, der bis 71 bestanden hat, bis zum Nixon-Schock, wo Präsident Nixon da den US-Dollar vom Gold entkoppelt hat, um ihn gegen Auslandsspekulationen zu schützen, hat er natürlich gesagt. Also da kann man ja so tief reingehen in die Materie, das ist ja wirklich ganz spannend und gibt's dann noch auf dem Futures-Markt an der COMEX Papiergold, unter Anführungszeichen, also Futures-Zertifikate, die nicht physisch gedeckt sind und so. Also das ist ein Thema, das kann man sehr lange breit treten. Und ja, aber diese Goldzertifikate sind auch ein ganz spannendes Thema eben.
Ja, ja, definitiv. Wir werden es am Zettel haben und wenn da was aufpoppt, dann werden wir im Podcast nochmal drüber sprechen. Super. Aber danke für die Erklärung einmal dazu. Und ein weiterer spannender Faktor, der in deiner Gruppe auch gekommen ist, wo ich auch ein bisschen unglaublich mir zunächst einmal die Augen gerieben habe, ist, dass du geschrieben hast, die US-Schulden, zu den US-Schulden 66% der im Dezember eingenommenen Einkommenssteuer quasi. Soweit sind wir schon. Vielleicht kannst du auch darauf noch ein bisschen näher eingehen und ein bisschen erklären, was du damit genommen hast.
Ja, es ist, wie du sagst, also im Dezember, wenn man jetzt wirklich nur den Dezembermonat rausnimmt, ist es so, dass 140 Milliarden Dollar Zinszahlung, also reiner Zinsdienst für die bestehenden US-Schulden angefallen sind. Und alleine das 66% von der kompletten Einkommensteuereinnahmen des Monats in den USA gewesen sind. Und das klingt natürlich heftig und das ist auch heftig. Was man jetzt aber wirklich, also man muss halt auch Äpfel mit Birnen vergleichen und die Kirche irgendwo im Dorf lassen. Es ist natürlich ein Monat von vielen, da hat man sich jetzt einen rausgesucht und der plakativ ganz schlecht ausschaut, der Dezember halt oft, weil da halt viel noch an Zahlungen kommt und so weiter. Wenn man sich die anderen Monate anschaut, dann schaut es jetzt nicht so prekär aus, aber der Monat Dezember ist halt sehr, sehr plakativ, sehr schlecht und halt auch ein Symptom irgendwie, wie die US-Wirtschaft oder generell der Haushalt beisammen ist, zustande kommt. Und wir haben ja da wahnsinnige Defizite fiskalische, die ja so hoch, also historisch hoch sind und meiner Meinung nach auch weiter steigen werden, weil ich halt zumindest nicht sehe, wie man das Budget in den Griff kriegen will. Ich glaube halt, dass Donald Trump eine sehr expansive Politik fahren wird und natürlich jetzt auch mit seinen Zöllen und so weiter versuchen wird, ich sage mal, Geld von extern reinzubekommen, ohne intern Steuern heben zu müssen. Das wird eine Politik, die wir so noch nicht gesehen haben oder zumindest in dem Ausmaß in den 70er, 30er Jahren vielleicht einmal. Also ganz spannend, was da auf uns zukommen wird, wie er das wirklich machen wird. Er sagt immer, er wird die anderen zur Kasse bitten, die auf Kosten des US-Dollar prosperieren und wachsen. Und ich finde das eine sehr spannende Idee, weil ich finde auch, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, wir werden da auch zur Kasse gebeten werden. Alleine mit dem Militärbudget in Europa, dass er sagt 5% vom BIP. Aber ich sehe es, wenn ich jetzt America First Strategie fahren würde, sehe ich das als absolut richtig so, dass ich da den Rest der Welt zur Kasse bitte und ich habe genug Druckmittel und Hebel, wo ich ansetzen kann. Also von mir, von meiner Sicht, wenn ich jetzt nur Trump isoliert anschaue, finde ich das eine richtige Politik, die er macht oder die er da ansetzt. Aber es wird halt extrem radikal, ne? Und da bin ich gespannt, wie das umzusetzen ist. Auf jeden Fall zurück zu den Schulden. Wir haben ja, Schulden sind ja im modernen Geldsystem, werden so finanziert, dass man sagt, man begibt Staatsanleihen. Also der Staat begibt Anleihen. Also das sind quasi Schulden, Staatsschulden, die jemand anderer kauft. Und die haben natürlich ein Ablaufdatum. Also Schulden müssen dann gerollt werden, die müssen dann refinanziert werden nach Ablauf der Frist. Und da gibt es halt verschiedene Laufzeiten von einem Monat bis zu 100 Jahre, je nachdem. Und jetzt im Jahr 2025 stehen ungefähr 8 Billionen US-Dollar stehen zur Refinanzierung an. Mhm. 8 Billionen sind ein Drittel der Komplettschulden der USA. Die haben derzeit, zumindest sind das die aktuellen Zahlen, die ich gefunden habe, 25,3 Billionen US-Dollar Schulden. Und ein Drittel davon muss 25 refinanziert werden. Und refinanzieren ist immer dann leicht, wenn Zinsen niedriger sind, als wo du die vorherigen Schulden aufgenommen hast. Ja. Und umgekehrt ist Refinanzieren schwierig, wenn du zu höheren Sätzen refinanzieren musst. Die meisten werden es kennen aus den Hypothekarkrediten, die sie haben vielleicht. Wenn da Kredit ausläuft und du musst eine Anschlussfinanzierung machen, dann ist es halt schwieriger, die Anschlussfinanzierung zu machen zu einem höheren Zins, als du vorher hattest, als umgekehrt. Ne? Vielleicht kannst du sie dann eventuell sogar gar nicht leisten. Mhm. Und da ist jetzt das Problem, wir hatten in den USA zwischen 2009 und 2016 Nullzinsen und auch zwischen 2020 und 2022 Nullzinsen. Das heißt, alle Schulden, die in dem Zeitraum aufgenommen wurden, sind quasi zu 0, 0,5 oder was auch immer aufgenommen worden und müssen jetzt zu 4, 4,5 refinanziert werden. Und das kann ein richtiges Problem werden, weil das den Schuldendienst nach oben katapultiert wie keine Ahnung.
Ja, das sehe ich auch so, dass das definitiv ein Problem werden könnte. Wo ich ein bisschen anderer Meinung bin wie du, ist, America First, ist schon klar, verstehe ich auch. Ja, gerade in Zeit der Globalisierung, ich meine, ich weiß schon, das wird jetzt ein bisschen wieder zurückgerudert, aber ich glaube schon, dass eine USA, um weiter wachsen zu können, auch starke Handelspartner braucht. Und ich sehe es ein bisschen kritisch, wenn man jetzt eine America First Only Strategie fährt. Ja, und ich glaube schon, dass der schmale Grat, den Donald Trump gehen muss, und das ist definitiv sehr, sehr schwer, also ist fast eine unlösbare Aufgabe für mich, ist halt einfach, dass man dann wirklich sagt, okay, ich versuche Amerika zu stärken, überhaupt keine Frage, aber ich versuche halt auch, meine Handelspartner da ein bisschen umzubringen oder nicht so zu schwächen, dass die dann bei mir nicht mehr großartig einkaufen können und ähnliches. Also ich glaube schon, dass das ein sehr zweischneidiges Schwert ist, wo er da handeln muss, und ich bin gespannt, wie er diesen gordischen Knoten, kann man fast sagen, löst. Aber ich sehe halt jetzt nur America First zu fahren, das ist vielleicht kurzfristig auf die nächsten 2, 3 Jahre, mag das die richtige Strategie sein, aber langfristig halte ich das für sehr kritisch. Vor allem, weil sie auch dann ja möglicherweise die noch weitere Staaten vom Dollar weglotst. Wir haben schon in Podcast-Folgen über die BRICS-Währung gesprochen. Also das sehe ich schon alles sehr, sehr kritisch.
Ja, du sprichst einige richtige und wichtige Punkte an. Es ist natürlich ein absoluter Drahtseilakt und die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, wie immer. Und du sagst ganz richtig, also er braucht auch weiterhin Partner und er muss sich seine Partner auch am Leben halten. Er braucht einen Absatzmarkt. Also er kann produzieren in den USA, was er will. Wenn es gar keiner mehr kauft, dann ist ihm das, kann ihm das egal sein, was er produziert. Und da wieder der Full Circle zu dem, was ich eingangs gesagt habe, er muss den Dollar halt runterbringen, um das für seine Handelspartner halt einfacher zu machen, die US-Produkte zu kaufen, dass er den Absatzmarkt auch bedienen kann. Das heißt, deshalb sehe ich halt wirklich sehe ich das an einer sehr hohen Stelle auch wichtig für ihn, dass er den Dollar runterbringt. Das ist jetzt nicht, sicher nicht Topic Nummer eins, aber ich sehe es halt wichtig im internationalen Handel, dass das passiert. Und ja. Das wäre mal ein Punkt. Und ja, Globalisierung oder Deglobalisierung findet statt. Das ist klar. Das tut sie seit Corona. Und das wird auch immer weiter Fahrt aufnehmen. Und ich glaube auch, dass sich BRICS weiter abspalten wird vom Westen. Auch andere Länder, wie viele afrikanische zum Beispiel, sich da eher in den Osten orientieren werden als in den Westen in Zukunft. Und genau, also dann bleibt Donald Trump halt sein Einflussbereich mit dem politischen Westen, sprich mit den Vasallen in Europa. Und wird uns halt dann quasi die ganzen Produkte umbinden, wenn es der politische Osten nicht mehr kauft. Ne?
Ist auch die Frage, ob es wir dann noch kaufen. Ja? Und vor allem mit was. Ja? Also schwierig dann auch. Ja.
Ja, also wenn bei uns der Wohlstand weiter zurückgeht, weil wir deindustrialisieren, so wie in Deutschland, dann werden wir natürlich weniger Reichtum haben und dementsprechend weniger Geld oder auch weniger Kompetenzzentren. Wir haben jetzt schon keine Technologieunternehmen. Das heißt, ich stelle mal in Frage, ob wir die ganzen AI-Zentren überhaupt aufbauen werden in Europa, weil ob wir das brauchen, weiß ich nicht, ne?
Ja, brauchen könnte man es auf jeden Fall, aber um was machen oder ob die Politik das Hirn hat dazu, ist halt die Frage, ja. Aber definitiv spannend, ja. Dominik,
Ja,
sag mal
also das
vielleicht.
Ding brauchen wir, würden wir es auf jeden Fall, aber ich sehe das bei uns halt derzeit nicht entstehen. Und da müsste halt wirklich ein radikaler Umschwung in Europa auch stattfinden, wo man sagt, man setzt jetzt wieder auf Zukunftstechnologien wie Leiterplattendesign, Chip-Produktion, optische Laser, was weiß ich was, Cloud Computing, AI, KI und
Ja, auch.
Blockchain-Technologie, aber ja.
Ja, absolut, absolut. Auch Robotik ist ja zum Beispiel ein spannendes Startup wieder in Deutschland kennengelernt. Da ist mir jetzt der Name leider entfallen. Aber auch da sind wir ja immer eigentlich stark gewesen in Europa, vor allem in Robotik und solchen Dingen. Also genau auf das müssten wir uns jetzt fokussieren. Aber da haben wir eh in den letzten Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, dass das halt ja einen radikalen politischen Willen braucht und auch einen Wechsel braucht auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube halt, dass wir jetzt noch ein ganz kurzes Zeitfenster haben, wo wir das Know-how noch in unseren Reihen haben. Aber ich denke halt, dass Leistungsträger zunehmend abwandern und auch schon abgewandert sind. Und dieser Brain Drain, wenn der mal vollzogen ist, der kommt auch nicht mehr zurück, nicht so schnell. Das kannst du nicht mehr so schnell aufbauen. Deutschland war immer bekannt für die Pünktlichkeit und für die Genauigkeit. Und ja, wenn ich mir die Deutsche Bahn anschaue, dann ist die Pünktlichkeit schon lange weg. Und die Genauigkeit, ja, die mag vielleicht noch vorhanden sein, deutsche Ingenieurskunst und so weiter, aber wenn ich mir die Brücken anschaue, die zusammenstürzen in Deutschland, weiß ich auch nicht mehr, ob ich an das glauben soll. Und das sind halt Symptome einer fallenden Nation. Und dieser Braindrain, wenn der weitergeht, dann ist es halt irgendwann ganz schwer, weil mit der Bildung steht und fällt das komplette Wertesystem und auch der Wohlstand. Und ja, das
Absolut.
ist halt schwierig, ne?
Absolut, ja. Bildung ist sowieso ein extrem wichtiges Thema. Da können wir mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ich glaube, da haben wir beide auch ja, sehr ähnliche Ansichten auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Genau,
Ja.
super.
Was haben wir als
Dann,
nächstes Thema?
ich würde jetzt gleich mit den MSCI Emerging Markets, also vor allem die Emerging Markets, die jetzt unter Druck stehen, weil es gut zum US-Dollar passt. Also wir haben ja in den Emerging Markets jetzt das Phänomen, dass die Fed-Zinserhöhung, wenn sie denn kommt, also momentan sprechen wir ja kaum noch von Zinssenkungen, wenn, dann bleibt der Zins gleich, sondern es wird fast so in Richtung Zinserhöhung schon noch nicht so laut gedacht, aber könnte da in die Richtung gehen, kannst gerne auch deine Meinung dazu sagen. Aber das macht auf jeden Fall den US-Dollar noch stärker, als er ohnehin schon ist. Und ein starker US-Dollar hat zur Folge, dass die Schwellenländer halt enorme Belastungen aushalten müssen, weil sie größtenteils Schulden in US-Dollar haben. Das heißt, je mehr der US-Dollar steigt, umso mehr steigen die Schulden dieser Schwellenländer. Und außerdem, das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt ist, dass ein starker US-Dollar natürlich Kapital aus den Schwellenländern zusätzlich abzieht. Und jetzt, ja, zunächst einmal, ich werde mir dann den MSCI Emerging Markets ETF ein bisschen unter die Lupe nehmen aus charttechnischer Sicht, weil ich da auch gerade bei einer spannenden Situation stehe, deswegen habe ich das Thema auch mitgebracht. Aber zunächst einmal, Dominik, deine Meinung, FED, Zinserhöhung möglich? Wie stark hältst du es? Und wie, noch einmal zum US-Dollar zurückgekommen, wie sehr gehst du davon aus, dass der US-Dollar weiter stärker wird? Oder schauen, wie sehr, oder vielleicht kannst du es in Zahlen gießen, ja, oder in Wahrscheinlichkeiten gießen, wie sehr glaubst du da mal Trump, den US-Dollar wieder ein bisschen schwächer zu machen?
Ja, sehr gern. Ich bin ja wirklich ganz stolz auf meine Zinsprognosen über die letzten 1,5 Jahre, weil ich so treffsicher war wie noch nie. Und das aber schon 1,5 Jahre im Vorhinein. Ich weiß noch genau, wie Ende 2022 viele Leute gesagt haben, so jetzt ist das Zinstop erreicht. Und jetzt fangen die Zinssenkungen an, wir gehen Richtung Null oder nähern unser Null an. Und dann habe ich gesagt, du, bis September wird einmal gar nichts passieren. Das war im September 22, habe ich das gesagt. Dann habe ich gesagt, bis 23 im September passiert da gar nichts. Und alle haben schon gesagt, ja, auch die FED-Prognostizionen waren da irgendwie auf keine Ahnung, 1,5% tiefer oder so. Genau kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja.
Aber ich habe gesagt, die Financial Conditions werden es einfach nicht zulassen. Und habe hier schon in einem Podcast-Video mal kurz ausgeführt, die Financial Conditions, das sind einfach die Kapitalmarktbedingungen, die Finanzierungsbedingungen, ob wir in einer expansiven oder restriktiven Geldpolitik drinnen sind. Und wir sind noch immer in einer expansiven Politik drinnen, auch wenn wir hohe Zinsen haben. Hohe Zinsen sind halt nicht alles, was zählt, sondern eben auch andere Dinge wie Kapitalmarkt zum Beispiel. Jetzt ganz überspitzt gesagt, wenn alle Leute in Nvidia Zehntausende Prozent machen jedes Monat, theoretisch, dann ist es wurscht, wo die Kapitalmarktzinsen stehen und die Zinsen generell stehen, weil die Leute fühlen sich trotzdem reicher und trotzdem geben sie dann mehr Geld in der Wirtschaft aus und treiben somit Inflation an. Und die einzige Stellschraube bei der EZB, die sie hat, oder bei der Fed, bei der Zentralbank halt, ist halt die Zinsschraube, an der sie drehen kann. Ne? Natürlich kann man jetzt QE-Programme und so weiter noch einschließen, aber oder QT. Aber generell ist es die Zinsschraube. Und wenn die Leute halt viel Geld in die Wirtschaft reinpumpen, egal wo das Geld herkommt, dann kann ich an der Zinsschraube drehen, was ich will. Ja. Genau, so kurz zusammengefasst. Und deshalb sage ich, es ist ja ganz verwunderlich, also zumindest für viele Leute, dass wir jetzt schon wieder über Zinsanhebungen theoretisch sprechen in den USA. Weil wir eigentlich ja die Zinscut-Periode begonnen haben, die Zinssenkungsperiode. Aber ja, also ich sehe, und das kann ich sofort nachschlagen auch, weil wir da ein Super Fed Watch Tool haben, das uns genau die Predictions sagt, wie die prozentuellen Wahrscheinlichkeiten stehen. Und wenn ich mir da jetzt anschaue, das letzte Meeting in diesem Jahr ist am 10. Dezember 25, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit derzeit, was der Markt einpreist, bei 39%, dass wir insgesamt nur eine Senkung von 25 Basispunkten haben. Und ja, der Rest teilt sich dann auf 25,3%, dass wir zwei Senkungen haben zu jeweils 25 Basispunkten und 24,8%, dass wir gar keine Senkung haben, wenn ich das da richtig lese gerade. Current 4,25, ja. Also zu 25% haben wir das ganze Jahr keine einzige Zinssenkung und zu 39% haben wir eine Zinssenkung und zu 25% haben wir zwei.
Okay. Also ja, das ist natürlich schon ein bisschen aussagekräftig. Wenn man es da vor 2-3 Monaten drauf geschaut hat, war das noch vollkommen anders.
Absolut, ja. Es hat sogar nach dem letzten FED-Meeting hat es in dem FED-Watch-Tool angezeigt, dass eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im nächsten Meeting. Ja. Und das hat halt viele Leute schockiert, ne? Vor allem viele Immobilienbesitzer, die jetzt wirklich noch warten auf sinkende Zinsen, um ihre variablen Kredite da endlich refinanzieren zu können oder so.
Ja.
Das wird halt, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt noch kommt oder nicht. Also ich sag, wir haben den Zinsboden erreicht, weil ich immer sage, die Zinsen werden sich nach der Inflation richten müssen. Und die Inflation ist in allen Aspekten, wie ich auch schon sehr lange ankündige, wieder am Steigen. Und das war auch absehbar. Und viele Sekundäreffekte, die kommen, und Trump ist noch nicht einmal im Office. Die Zölle sind noch nicht einmal implementiert und die geopolitischen Streitereien sind noch nicht einmal am Höhepunkt. Also wir haben da weiter viel, viel Luft nach oben in der Inflation. Ich glaube, dass wir die zweite Welle anstoßen werden. Mein Best Guess ist im September, dass wir da wirklich wieder über 3 oder 3,5% drüber kommen. Deshalb habe ich es auch als Prediction gesagt vor 2 Wochen schon und sage es eigentlich auch schon viel länger. Und dementsprechend, ja, gehe ich da von einer prekären Situation aus.
Ja. Und dass sich die Situation zuspitzt, das sieht man auch im Chart des iShares MSCI Emerging Markets. Ich habe jetzt da mal China rausgenommen. Das heißt, das ist der Ex-China ETF. Der hat das Kürzel EMXD. Wenn sich jemand anschauen will, wir werden auch einen Screenshot gerne in die Beschreibung packen, natürlich. Und da sieht man auch schön, dass wir zwar das Top hatten. Wann hatten wir das Top? Lass mich kurz schauen. Im September. Ja, also 26. 27. September hat er getoppt bei roundabout 62,50. Und wir sind jetzt am Weg runter, eigentlich seither schön in einem kurzfristigen Abwärtskanal, also wirklich, wirklich wie aus dem Lehrbuch sozusagen. Und ich sehe jetzt schon die erste Schwelle so im Bereich von 55, das Thema Grad, aber die viel wichtigere Schwelle so ungefähr aus charttechnischer Sicht bei, ja, so zwischen 52 und 53 Dollar. Also wenn wir da drunter fallen aus charttechnischer Sicht, dann wird es ganz prekär, glaube ich. Und ja, es sieht momentan so aus, als würde Emerging Markets wirklich gepeakt haben und würde jetzt gerade so, ja, in der Phase sein, wo die Großen das Geld da eher auch schon jetzt beginnen abzuziehen. Man sieht es ja auch bei so bekannten Werten wie, ich glaube, Mercado Libre ist ja da ein sehr, sehr spannender Wert. Auch die sind charttechnisch enorm angeschlagen im Moment. Derzeit, ja, absolut, absolut. Ja. Also Brasilien vor allem, aber auch dann, ich glaube, Nu Holdings ist ja auch so ein Wert, der da jetzt gerade massiv unter Druck steht. Also ja, es ist, man sieht es, das sind alles gute Werte und gute Firmen, also Mercado Libre oder Nu Holdings, aber es ist halt momentan ein riesiger Druckkochtopf, würde ich sagen, wo man jetzt schauen muss, wo ist das Ventil. Und vor allem dieser Chart des MSCI World Emerging Markets, ja, also für mich spannend, wo es da hingehen kann. Und ich glaube, dass die weiterleiten werden, es sei denn, es gelingt wirklich Donald Trump irgendwie den US-Dollar schwächer zu machen, aber da sehe ich im Moment relativ wenig Chancen.
Ja, sicher ein spannendes Thema. Es ist halt immer eine sehr absolute Betrachtung, wenn ich jetzt einen Markt isoliert betrachte, ja. Wobei jetzt halt Emerging Markets natürlich eh sehr breit gefasst ist, auch wenn du jetzt China rausnimmst, aber man muss es halt mit den großen Industrieländern vergleichen, in meinen Augen, und in relativer Betrachtung sehen. Also das ist genauso, wie wenn ich sage, zum Beispiel, der US-Dollar fällt gegen Gold, aber trotzdem ist er noch immer das least dirty shirt, also das am wenigsten schmutzige T-Shirt von allen Fiat-Währungen. Der Dollar ist die stabilste Fiat-Währung, weil er relativ zu anderen halt langsam fällt. Aber trotzdem fallen sie alle.
Ja, im Endeffekt schon, ja. Aber ich habe halt immer das, als Emerging Markets Land habe ich halt das Problem, dass meine Währung halt im Vergleich schneller fällt. Ne? Das ist halt dann das Problem, das sich ergibt. Ja.
Genau, ja. Also Emerging Markets sicher immer eine spannende Sache. Also halt der Brasilien eigentlich für langfristig eine sehr gute Investition. Ob ich jetzt investieren würde, weiß ich nicht. Aber generell ist es ein Markt, den ich immer wieder schon im Auge hatte, mit Mercado Libre, wie du wirklich sagst, oder eben auch mit Petrobras, dem größten Arbeitgeber in Brasilien. Öl und Gas, eine Branche auch, die ich langfristig eigentlich sehr, sehr gut sehe, weil wir im Öl, glaube ich, dann auch viel Luft nach oben haben. Und ja, also sicher ein spannender Markt. Auch andere Märkte, ich bin investiert in Südafrika zum Beispiel, mit sehr, sehr großen Rohstoffproduzenten. Und ja, Russland wäre ich eigentlich investiert gewesen, da wurde ich enteignet. Ja, ja. Leider Gottes, ich bin Opfer geworden dieser Enteignungsgeschichte. Aber sonst, ja, ich bin in Emerging Markets selektiv schon drinnen, in gewissen Firmen. Gibt es sehr, sehr gute Plays, meiner Meinung nach. China habe ich derzeit keine Exposure, weil ich es einfach schwierig finde, nicht direkt in der investiert sein zu können, sondern nur über ADRs. Von dem halte ich da die Finger derzeit fern. Auch wenn ich super Firmen sehen würde dort, würde ich wirklich gerne investieren, aber mache ich derzeit nicht. Ja, also Emerging Markets für mich ein spannendes Thema einfach.
Definitiv. Aber da können wir uns gerne mal unterhalten, Dominik, auch in einer Podcast-Folge, wie man das Risiko mit Optionsstrategien da niedrig halten kann. Ich bin schon in China investiert, nicht über ADRs, sondern über Optionen. Oder besser gesagt über Optionsstrategien, die dann halt auch ein begrenztes Verlustrisiko haben. Also ich kann dann nicht, wenn da dasselbe passiert wird wie in Russland, was auch jederzeit in China passieren kann, aber so ehrlich muss man sein, das Risiko besteht. Wenn ich es auch für eher gering halte im Moment, aber das ist natürlich da, dass man da ganz schnell enteignet wird, dann hat man mit Optionen zwar auch Verluste, aber nicht, man hat nicht total Verluste. Und da können wir gerne in einer der nächsten Folgen auch kurz drüber plaudern, wie das möglich ist. Das ist eigentlich relativ einfach. Und wie du sagst, also ich bin in China, ein bisschen im China-Exposure. Und für mich ist die Emerging Markets insofern interessant, jetzt mal gar nicht zu korten, also das ist jetzt gar nicht mein Animo, aber einfach zu schauen, wenn da wirklich der US-Dollar sich zumindest stabilisiert und nicht dauernd stärker und stärker und stärker wird gegenüber deren Währungen, dass man dann dort genau in solche Unternehmen wie Mercado Libre oder wie Nu Holding oder wie Petrobras einsteigen könnte und dass das, glaube ich, gute Opportunitäten abbilden könnte. Aber können wir uns auch in einer der nächsten Podcast-Folgen drüber unterhalten, definitiv.
Ja, also ich glaube, dass man muss halt immer das komplette Marktgeschehen sehen. Das ist so der grobe Blick und ich versuche halt immer vom Groben ins Kleine rein zu analysieren. Und wenn ich sage, der wirtschaftliche Ausblick generell auf der Welt ist einmal die erste Analyse, aber trotzdem finde ich selektiv in jeder Phase gute Titel im Aktienmarkt. Ich muss halt immer nur schauen, wo geht das Kapital auch hin, ne? Und das bedeutet nicht, dass wenn jetzt die Welt zusammenbricht und keine Ahnung, alles abwertet und die Atombombe fällt, es gibt immer Chancen im Markt, auch wenn es halt dann defensive Strategien sind, aber man kann immer allokieren. Und auch wenn man manchmal sagt, man verliert halt weniger als der komplette Rest der Welt relativ, dann ist man relativ gesehen, auch wenn es nicht absolut ist, aber relativ noch immer reicher als die anderen und kann sich dann andere Assets noch mehr kaufen als die anderen. Und allein das kann ja auch schon eine Strategie sein. Genau.
Ja. Ja, super, super spannendes Thema. Lass uns das in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht im Blick behalten. Und ein Thema haben wir noch am Schirm, Dominik, und wieder mal ein sehr spannendes, weil es auch ein bisschen in Politik reingeht. Elon Musk, zwei Meldungen zu Elon Musk diese Woche. Erstens mal, die SEC hat ihn offensichtlich angeklagt, weil er da zu spät gemeldet hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, in den Medien um einen Tag, da seine Twitter 5% Hürde zu melden. Also es ist ja so, dass die in Amerika muss man melden binnen 10 Tagen, wenn man über die Schwelle von 5% bei einem Unternehmen gekommen ist. Er hat es am 11. Tag gemeldet und war dann aber schon bei, ich glaube, 11%, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe. Ich habe den Artikel jetzt nicht mehr offen. Also das einerseits, die Anklage, und andererseits, was für mich noch viel, viel spannender ist, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, es sieht ja so aus, als müsste ByteDance das US-TikTok-Geschäft abkoppeln. Und da kam jetzt in den Medien auf, dass es tatsächlich so sein soll, dass Elon Musk mit ohnehin schon jetzt Twitter oder jemals Twitter, jetzt X besitzt, auch TikTok übernehmen soll. Wo ich ganz offen und ehrlich sagen muss, in long story short, meiner Meinung dazu, ich glaube nicht, dass es im Sinne von China sein kann, einen Mann mit so viel Macht auszustatten und den eigentlich nicht unter Kontrolle zu haben und eher zu wissen, der ist unter Kontrolle oder ist unter Kontrolle, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ist im Zusammenhang mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, momentan unter einer Decke sozusagen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das im Sinne Chinas ist. Ich glaube, ByteDance hat es auch schon dementiert, aber wie siehst du die ganze Geschichte?
Ja, also ich fange jetzt einmal mit der TikTok-Story an. Also wie du richtig sagst, es gehen Gerüchte um, dass TikTok das US-Geschäft abstoßen will oder muss, weil die USA sonst die komplette App sperren in Amerika. Und da ist jetzt eben das Gerücht im Raum, dass Musk das Amerika-Geschäft von TikTok eventuell aufkauft. Und ich sehe das 100% wie du. Also TikTok ist eine, wenn nicht die stärkste Kommunikationswaffe der Chinesen. Also Social Media, jeder hat TikTok auf der Welt. Oder jeder in der jüngeren Generation. Ich verwende es jetzt eigentlich auch seit kurzem, um ein paar Sachen dort einmal herauszufinden. Aber generell die jungen Generationen haben das. Und du kannst dort natürlich, wenn du viele Zuhörer, Zuschauer hast, meinungsbildend agieren. Und wie du richtig sagst, den Musk mit TikTok auch noch auszustatten, das ist eine absolute Fiktion, denke ich. Also das wäre kommunikationstechnisch fatal, wenn China das so aus der Hand gibt. Da drehe ich lieber die App ab in Amerika.
Ja, also das glaube ich auch. Also da wird sicher andere Möglichkeiten geben, aber ich, da würde ich auch vorher sagen, okay, dann lassen wir es gut sein. Es kommen ja momentan schon die, also ich bin ein bisschen recherchiert zum Thema. Es gibt jetzt eine App, die heißt Lemon 8, also Lemon 8. Kommt auch aus dem Dunstkreis von ByteDance und angeblich, aber das habe ich jetzt auch nur aus Foren und so, versucht TikTok schon die User, die amerikanischen User auf diese Lemonade App zu bekommen, was im Prinzip dann dieselbe Firma ist mit ähnlichen Features, aber halt, ja, wahrscheinlich wird es da wieder Jahre dauern, bis man die dann blockiert oder so. Also ja, es scheint da schon Versuche zu geben, aber definitiv was natürlich, ich so sehe wie du, also ich sehe das nicht kommen, dass der Elon Musk da TikTok bekommt, ja.
Also das würde mich schon wahnsinnig wundern, wenn das passiert. Also dann da würde ich dann sagen, Hut ab, also mit dem habe ich dann, das war für mich die Überraschung 2025, glaube ich.
Ja, absolut. Es kann so sein, so, weil du kennst ja dieses aus den alten Spionagefilmen, so was die so Doppelspion. Das kann man vielleicht noch vorstellen.
Ja, gut, dann muss aber Hollywood-Drehbuch auch gleich verkaufen.
Ja, absolut, absolut. Also das wäre das Einzige, wo ich mal sagen könnte, okay, Elon Musk ist eigentlich ein China-Spion und den haben sie jetzt im Weißen Haus eingeschleust. Das wäre ein super Drehbuch. Anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Ja, ja, cool, Dominik. Ja.
Was war das andere noch? Irgendwas war noch mit
SEC, Musk? Ja, SEC. Also ich bin ja Elon Musk ewig dankbar, weil ich habe damals einen Twitter-Trade offen gehabt. Jetzt gar nicht so sehr wegen der Übernahme, sondern einfach einen charttechnischen Trade. Und dann kam die Übernahme. Ja. Elon Musk hat mir sehr, sehr viel Geld gebracht. Insofern muss ich ihm ja dankbar sein damals. Aber SEC, die Anklage der SEC, ich meine, wie siehst du das? Ich meine, abgesehen davon, dass es eine Geldstrafe werden wird, jetzt also nicht weiter dramatisch für den reichsten Menschen der Welt, aber er scheint sich zumindest bereichert zu haben, insofern, dass er an diesem einen Tag noch wahnsinnig viele Aktien aufgekauft hat und dann erst eben bekannt gegeben hat, dass er die 5%-Hürde überschreitet und dann ist die Aktie aufgrund dieser Nachricht um 26% gestiegen. Also das müsste er jetzt quasi zurückzahlen als Strafe. Das ist die Meldung der SEC.
Ja, also wenn ich richtig informiert bin, hat er sich bis zu 150 Millionen Dollar gespart dadurch, dass er zu spät gemeldet hat. Und das steht da irgendwie im Feuer, das Thema. Jetzt ist die Frage, wie hoch die Geldstrafe sein würde, theoretisch. Natürlich muss man die dann um diese 150 Millionen Dollar bereinigen, weil die hat er sich ja erspart.
Ja.
Zumindest bin ich so informiert. Ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber das sind so meine Infos. Und die Frage ist, was bleibt denn noch über? Ne? Bleiben dann vielleicht noch 20, 30, 50 oder 100 Millionen über? Das zahlt er aus der Portokasse. Ne? Also das ja, erste Mal tut es ihm nicht weh. Er hat ja mal ganz famous, hat er mal gesagt, er nimmt die SEC überhaupt nicht ernst. Ich glaube auch, dass er da genau das sagt, was er auch meint. Also ich glaube wirklich, dass er die null ernst nimmt. Und die andere Frage steht, in 5 Tagen ist sein ja, sagen wir es mal überspitzt, neuer Ehepartner an der Macht.
Ja.
Also ob er zu der Strafe wirklich kommt, wer weiß.
Ne? Ist die Frage. Natürlich wird es ja auch noch ein Schauspiel sein, das sich über mehrere Monate zieht mit Sicherheit. Aber ja, es ist definitiv was Spannendes. Ich finde es halt nur insofern spannend, weil ich das alles, auch Mark Zuckerberg, da können wir ja auch drüber kurz plaudern, vielleicht auch mit den Fact-Watchern oder wie die heißen, da auch immer. Fact-Checkern. Also ich finde das schon irgendwie von so Menschen, also da bin ich ein bisschen persönlich enttäuscht, dass Menschen, die dann so schnell ihre Meinung ändern, mir ist schon klar, dass das Geld im Vordergrund steht und dass 40.000 Fact-Checker halt eine hohe Summe Geld kosten. Aber ich glaube, wie muss sich Elon Musk dann drehen, wenn jetzt irgendwann, ich meine, momentan sieht es nicht danach aus, aber wenn in 5 Jahren, sagen wir, die Demokraten wieder an die Macht kommen, was muss er dann machen, damit er da wieder rauskommt aus dem Schlamassel? Weil wenn ich Demokrat wäre, ich meine, vielleicht ticken die Amerikaner anders, dann würde ich den dann 5 Jahre lang ficken wollen. Ich hoffe, ich darf das im Podcast sagen. Natürlich. Aber das ist schon für so Menschen, die so eigentlich, wo man den Verdacht hat oder die im Verdacht stehen, eigentlich eher langfristig zu denken. Ich meine natürlich, dass wenn eine neue Regierung kommt, dass man sich dem ein bisschen anpasst und so weiter, aber dann, dass man dann so schnell die Fahnen in den Wind wirft, die einen und die anderen aufhebt, finde ich schon sehr eigenartig.
Also ich finde das, was Zuckerberg, in Deutsch bin ich nicht von ihm, weil ich ihn genauso eingeschätzt habe, dass er sich wie ein Blatt im Wind dreht. Und ich finde den Typen einfach eine pure Katastrophe und eine absolute Frechheit. Also wie sich der zu Corona verhalten hat, Nummer eins, oder beziehungsweise seine Firma, ja. Mit den ganzen Parteispenden, wo er zensiert hat, wie weiß ich nicht, wie die erste Stasi im Zweiten Weltkrieg, hat er zensiert alles Mögliche auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Also tut mir echt leid, aber was da zensiert worden ist, das sehe ich nach wie vor wie eine Katastrophe, weil die freie Meinungsäußerung da verunmöglicht worden ist. Ja. Einige Fake News, die narrativ getrieben, gepusht wurden, und andere Meinungen, die unterdrückt wurden, und das ist nachgewiesen. Gibt's ja Twitter-Files, gibt's ja Whistleblower, alles Mögliche, die da herauskommen sind, die mit authentischen Berichten nachgewiesen, mit E-Mails aus der direkten Behörde von den USA, dass gewisse Leute zu silenzen sind, abzuschalten sind und so weiter. Und da wird der politische und auch der öffentliche Diskurs moderiert von einer Institution, von einem Land, und das kann ich einfach nicht gutheißen. Und Leute, die das durchführen und da zensieren, von denen halte ich einfach nichts. Ne? Und sich dann wie das Blatt im Wind zu drehen, Donald Trump kommt an die Macht, Elon Musk übernimmt da mit und dann sagt er, ja, er gibt zu, dass da wirklich zensiert wurde und das war ein bisschen biased und so und er möchte sich für entschuldigen und er wird das jetzt alles ändern und jetzt ist er der brave Bub. Also tut mir leid, aber da kommt das Geimpfte hoch.
Ja, absolut. Na, glaube ich, und kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, und gerade bei Mark Zuckerberg, also da muss man immer mehr sagen, entwickelt sich bei mir halt der Eindruck, vielleicht tue ich ihm da jetzt Unrecht, aber da entwickelt sich bei mir der Eindruck im Gegensatz zu allen anderen, also Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk auch oder andere, entwickelt sich bei mir da der Eindruck, dass das sehr, sehr alles vom Glück getrieben ist und dass der eigentlich, ja, der Schwächste von den allen großen Tech-Leadern ist, auf jeden Fall.
Ja, also Zuckerberg, ich meine, er ist also sicher jetzt nicht minder intelligent, aber ich sage mal, wenn im selben Atemzug mit denen genannt werden, da sehe ich ihn auch nicht in der Linie drin. Wie viel der Bezos jetzt von Technologie versteht, weiß ich auch nicht, aber der ist halt auch ein absoluter Workaholic, was der reingesteckt hat in Amazon, um das zu groß werden zu lassen. Elon Musk steht da viele Stufen über den anderen allen, meiner Meinung nach, aber ja, Zuckerberg ist da sicher nicht der Hyperintelligente von denen.
Absolut. Dominik, das wären schon schöne Schlussworte, glaube ich. Außer du hast noch ein spannendes Thema mitgebracht, aber das würde ich jetzt vielleicht sogar als Podcast-Titel nehmen. Nicht der Hyperintelligente.
Ja, na, ich kann man auch anders ausdrücken, aber ist ja egal. Nein, also von mir aus war es gern. Machen wir den Schlussstrich da und Ski Heil wäre noch das Letzte, was ich zu sagen habe.
Jawohl, das werde ich machen. Ich hoffe, ich komme gesund zurück und ich freue mich schon, wenn wir nächstes Mal wieder mit einem Bier zusammensitzen. Dominik, an dich vielen Dank, an die Zuhörer vielen Dank. Alles, worüber wir geplaudert haben, gibt es natürlich auch in den Shownotes. Da sind einige Links drinnen, die gerne anschauen. Und ja, in diesem Sinne, Dominik, vielen, vielen lieben Dank. Liebe Grüße nach Wien.
Alles Liebe und viel Spaß weiter in Schladming.